So, Beter, Fürbitter werden nicht immer alle Antworten sehen. Und das können wir uns abschminken. Und das erleichtert, ganz ehrlich. Überlegt mal, wie viele im Alten Testament ihre Gebete, ihre prophetischen Gebete, ihre Proklamationen, die haben die nie gesehen. Sie wurden verachtet. Sie wurden als falsche Propheten beschimpft. Weil sie haben über ihre Zeit hinausgesprochen. Die lebten damit, dass es nicht um eine begrenzte zeitliche Sache geht. Das Reich Gottes, das ist ewig. Und deswegen haben wir Leute wie Abraham, hat Gott gesagt, in 430 Jahren wird das Volk, das aus dir rauskommt, aus deinem Clan, aus deinem Stamm, überhaupt erstmal in dieses Land kommen. Dazwischen werden sie Sklaven sein. Damit muss man auch umgehen können, oder? Aber wisst ihr was? Kein Gebet Abrahams hätte Gottes Zeitplan beschleunigt. Warum? Weil die Sünde der Amoriter in diesem Land, in Kanaan, die war noch nicht voll. Da komme ich zurück, was ich ursprünglich sagte. Gerichtshandeln widerstrebt dem Wesen Gottes. Und deswegen, die waren noch nicht böse genug, um sie aus dem Land rauszuholen. Gott gibt Gnade. Gott tut sich in Barmherzigkeit ausstrecken. Der Regen fällt auf die Gerechten und die Ungerechten. Jeremia, Jesaja, Hesekiel, die haben alle das nicht gesehen, was sie gebetet und proklamiert haben. Aber was sie gesagt haben, das sehen wir heute. Die Sammlung des israelischen Volkes zurück in das Land, in dem sie damals wohnten. Das ist in der Menschheitsgeschichte absolut ein Unikat. Und deswegen als Fürbitter muss ich den Herrn bitten, mir seine Sicht für die Nation zu schenken. Nicht, was ich gerne hätte, aber ich muss um seine Pläne wissen und um seine Zeit. Wann ist was dran? Er ist der Herr der Welt und er ist der Weltgeschichte und der Heilsgeschichte. Er hat beides in seiner Hand. Und ich bete, dass die Menschen in Deutschland sich dieser Realität Gottes bewusst werden. Der Realität der Ewigkeit, der Heiligkeit Gottes und dass Gott nicht nur seine Liebe den Menschen offenbart. Ich bete oft, dass er die Furcht des Herrn offenbart in diesem Land, weil es mangelt uns an Furcht des Herrn in unserem Verhalten miteinander, in den Dingen, die wir tun, die gezeigt werden. Ich sagte kürzlich zu jemandem, wenn jemand zurückkäme, mal jetzt unabhängig, gläubig oder nicht, wenn jemand zurückkäme, der vielleicht vor 10, 15, 20 Jahren gestorben ist, der wird dieses Land gar nicht mehr erkennen. Der würde ja voller Entsetzen schauen auf gewisse Fernsehsachen, auf das, was hier gezeigt wird. Der wird ja dieses Land gar nicht mehr erkennen. Und das in weniger wie eine Generation. Und deswegen denke ich, Gott hat seine Gründe gehabt, mich in dieses Land zurückzubringen. Es ist das Land meiner Geburt. Und ich hatte nicht beabsichtigt, hier wieder zu wohnen. Ich habe immer gedacht, ich werde in Amerika entrückt oder gehe zum Herrn. Das war immer so, was ich dachte. Aber Gott, eins meiner Lieblingsworte, aber Gott. Und deswegen bin ich überzeugt davon, dass er seine Gründe hatte und langsam, aber sicher offenbart sich mehr und mehr, was er damit machen wollte mit meinem Leben. Und lange bevor ich überhaupt in irgendeine Leitungsfunktion hineinkam, oder ich denke, das ist für uns alle, egal was für großartige Dienste wir tun, wir sind erstmal und grundsätzlich Kinder Gottes. Wir sind einfach erstmal nur Kinder Gottes. Und wisst ihr was? Kinder sprechen mit ihrem Vater. Jedenfalls, wenn sie eine gute Beziehung zu ihm haben. Ich habe jahrelang im BFP, Bund Freikirchlicher Pfingstgemeinden, Leitungsfunktionen gehabt. Über die Ortsgemeinde hinaus. regionale, deutschlandweite Frauenarbeit geleitet. Aber das ist alles unerheblich, wenn ich nicht die Gotteskindschaft pflege. Das andere, das sind Aufgaben, Aufträge, die er mir gibt und ich soll darin gehorsam sein. Aber die Beziehung zu ihm, die soll ich nicht vergessen. Denn wenn ich meine Identität als Christ nur über Positionen und Funktionen definiere, dann habe ich ein Problem. Wann? Wenn ich diese Aufgaben abgebe. Ich bin immer wieder mal in Südafrika und habe mal vor afrikanischen Pastoren gesprochen. Und da ist dieses Pastor this and Pastor that, das ist nochmal eine ganz andere Gewichtung. Und ich glaube, wenn ich dort länger wäre, kann es einem zu Kopf steigen. Und dann habe ich gesagt, was ist, wenn ihr dann mal aufhört mit dem Pastor sein? Ist das Leben dann nichts mehr wert? Was bedeutet es für euch? Wenn du bis dahin die Gotteskindschaft nicht gepflegt hast, fällst du in ein tiefes Loch, wisst ihr das? Wisst ihr das? Und deswegen, mich vor Gott als Beter zu positionieren, das bewahrt mich ein Stück vor einer falschen Identität. Warum? Als Beter komme ich als ein Bittender. Ich will etwas von Gott, richtig? Ich komme nicht mit Forderungen, ich komme auch nicht anmaßend. Ich komme als jemand, der schwach ist und der Mangel hat. Und ich komme zu dem, der stark ist und der die Fülle hat. Und dann erfahre ich, dass der in mir ist, stärker ist als der in der Welt ist. Das erfahre ich dann in dieser Beziehung. Denn dieser Starke, der lebt in mir. Und deswegen konnte auch der Apostel Paulus, ich habe ihn vorher schon erwähnt, im 1. Korinther, dieses Schwachsein, dieses Geringsein, dieses Armsein, dieses jemanden brauchen, das sind ja nicht geschätzte Persönlichkeitsattribute in dieser Welt. Wir sind ja, an sich werden wir anders gepolt. Wir sollen der Erste sein, wir sollen stark sein, wir sollen all das sein, was wir an sich als Menschen gar nicht so gut sind, okay? Und Paulus hat sich dieser große Völkerapostel, hat sich seiner Schwachheit gerühmt, seines Zitterns gerühmt, er hat sich seiner Furcht gerühmt, aber er hat seinen Predigtdienst, hat er gestaltet im Geist und in der Kraft, in der Power Gottes. Ich finde das immer ein bisschen schwierig, das deutsche Wort Kraft für Power, weil im Englischen ist Power einfach Power und die Kraft ist ein bisschen anders. Deswegen brauche ich das ein bisschen lieber. Aber da ist es wieder, dieses Spannungsfeld, oder? Wir sollen uns durchaus unserer Schwachheit bewusst sein, aber wir haben Zugang zu Gottes Kraft und er soll die Ehre bekommen. Jesus hat von sich gesagt, dass er demütig ist, dass er sanftmütig ist. Und es tut mir leid, so sehen ihn die meisten Leute. Und so wird er auch in vielem einfach propagiert. Demütig, sanftmütig, er wandelt und ist immer nett und lieb. Wisst ihr, was Jesus ist? Das manchmal. Aber an sich kann er richtig krass sein, wisst ihr das? Er hat Wind und Wellen geboten. Wenn ich manchmal Naturkräfte, Naturgewalten sehe, dann sage ich, was bist du für ein Gott, dass das alles dir untersteht? Du hast das in deiner Hand. Was bist du für ein Gott? Und Jesus hat sehr oft die Autorität und die Power Gottes gezeigt, die auch in ihm lebte. Wenn Dämonen ihn sahen, da haben sie schon gebettelt, haben gewinselt, tu uns nicht vor der Zeit richten. Und er hat ihnen geboten, auszufahren. Der Tod hat Menschen wieder hergeben müssen. Kranke wurden geheilt. Ich sage immer, Jesus war kein Weichei. Ich wehre mich ein Stück weit dagegen, ihn immer nur auf diese Hirtenart zu reduzieren, der das Lämmchen auf seine Schulter nimmt. Das ist wahr. Aber es ist nicht alles. Er ist auch derjenige, der wiederkommen wird zu richten. Der auf dem Richterstuhl sitzt Christi. Der Vater hat dem Sohn das Gericht überantwortet. Er kam einmal als Lamm. hat sich schlachten lassen von den Menschen, die er geschaffen hatte. Er wird nie wieder als Lamm kommen, das sage ich euch. Das nächste Mal kommt er als Löwe vom Stamme Juda. Und wenn ich geistliche Ohren habe zu hören, dann merke ich, wie das Brüllen dieses Löwen, dieser Erde, näher und näher und näher kommt. Aber dazu muss ich hören, was der Geist den Gotteskindern sagt. Das Einzige, was er wusste, und deswegen war er, ich sage einfach mal in Gänsefüßen, erfolgreich in seinem Dienst. Er tat das, was er den Vater tun sah. Und er sagte das, was der Vater ihm gesagt hat. Das war das Geheimnis seines Dienstes. Und deswegen konnte er am Kreuz sagen, es ist vollbracht. Aber ich habe alles getan, was du mir aufgetragen hast. Alles, was ich tun sollte in dieser irdischen Existenz, das habe ich gemacht. Jetzt komme ich nach Hause. Ich wünsche mir so sehr, dass wir das alle sagen können, dass der Grund, warum wir geschaffen wurden, warum wir in dieser Dimension, in dieser Zeit leben, dass wir sagen können, ich habe alles getan, was du von mir wolltest. Zeit nach Hause zu kommen, aber manchmal habe ich eine Sehnsucht nach dem Reich Gottes, dass ihm reicht der Himmel. Dass eine Herrlichkeit hat, die wir gar nicht kennen. Ich habe schon ein paar Mal jetzt Menschen gehabt, die im Himmel gewesen sind. Und es war noch nicht ihre Zeit. Aber ich möchte gerne bleiben. Und das habe ich den Herrn gebeten, dass er mich nicht ruft. Bis ich das getan habe, alles, wozu er mich geschaffen hat. Wozu ich Leben habe in ihm. Ich habe über die charismatische Erneuerung gesprochen, was wir damals so alles gesehen haben. Manchmal wundere ich mich, warum sehen wir das nicht mehr heutzutage? Wo sind die Wunder? Wo sind die Wunderbeter? Wo sind denn diese Menschen, die an das übernatürliche Eingreifen Gottes glauben? Und ich denke manchmal, dass Gott uns jedenfalls in der westlichen Welt, im westlichen Teil des Leibes Jesu, dass er uns damit nicht vertrauen kann. Wisst ihr was? Weil wir tatsächlich wahrscheinlich ausflippen würden. Wir würden rumgereicht werden im christlichen Circuit. Das heißt, dieser ganze Rededings von Gemeinde zu Gemeinde gereicht. Auch das habe ich in der Erneuerung damals gesehen. Und anstatt, dass Gott die Ehre bekommt, heften wir es uns an unser eigenes Revers. Ich denke, das hat ein Stück weit damit zu tun, aber vielleicht nicht alles. Denn ich wundere mich auch, warum die Wunder im Leib Jesu dort passieren, wo Menschen verfolgt werden für den Glauben an Jesus Christus. Dort hören wir von übernatürlichem Wirken, von Kraftwirkungen. Wisst ihr was? In denen ihrem Umfeld würde es ihnen gar nicht einfallen, daraus Profit zu ziehen. Ein Land, das mir immer wieder im Geist kommt, und das rufe ich immer wieder über dieses Land aus, ist Jeremia 22, 29. Land, 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 höre des Herrn Wort. Land, 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 höre des Herrn Wort. Land, Deutschland, höre des Herrn Wort. Wenn wir gesellschaftliche Veränderungen sehen wollen, dann muss die Bibel wieder Maßstab und Grundlage unseres Handelns, unserer Gesetze, unseres zwischenmenschlichen Handelns sein. Das Wort Gottes ist das Licht auf unserem Weg. Der Maßstab, an dem wir gemessen werden. Alles andere ist relativ. Toleranz ist ja heute fast ein semi-göttliches Prinzip geworden. Bei Gott gibt es nur ein Ja oder Nein. Und ich merke das Gott auch bei seinen Kindern. Er zort Dinge ein bisschen fester. Ich merke das in mir. Ich habe Dinge als junger Christ sehr viel schwarz und weiß gesehen. Und Gott musste mich Barmherzigkeit lehren. Aber man kann auch zu weit gehen. Ein sehr weites Herz haben. Und ich glaube, Gott ist dabei, Dinge ein bisschen mehr in Balance zu bringen. Man kann klar sein in Barmherzigkeit. Man kann die Wahrheit in Liebe sagen. Der Psalmist spricht über den starken und gewaltigen Arm Gottes. Im Psalm 89, 11 und Vers 14. Bete, bewegen diesen Arm. Ich habe schon gesagt, fällt es mir immer leicht zu beten? Überhaupt nicht. Und ich habe auch keine Patentlösung dafür, dass ihr heute mit einem gewissen Geheimnis nach Hause geht. Und jetzt läuft das Gebetsleben. Kann ich euch überhaupt nicht geben. Ich bete gerne mit anderen. Ich kämpfe auch gern mit anderen. Vielleicht fällt mir das auch leichter mit anderen. Bei manchen Treffen in der Gemeinde oder irgendwo anders mache ich darauf aufmerksam. Bitte, es sollen nur Leute kommen, die Fürbitter sind. Es gibt Christen und es gibt christliche Fürbitter. Und die beten anders. Jeder kann beten. In jeder Religion beten Menschen. Aber es gibt Menschen, die sich dieses in den Riss treten bewusst sind, die dabei sind, diese Mauer zu bauen. Die beten anders. Und ich kann ein Mensch sein, und das mache ich auch immer wieder, dass ich Gott erinnere. In wrath remember mercy, sagt die englische Bibel. Im Zorn, im Gerichtshandeln. Gott, erinnere dich daran, dass du barmherzig bist. Wer hat es gesagt? Habakuk. Das kann ich zu Gott immer sagen. In wrath, remember mercy. Auch wenn wir dich verzwingen, Gerichtshandeln zu schenken. Vater, erinnere dich daran, dass du vom Wesen her barmherzig bist, dass du gnädig bist. Schenk noch einmal die Gnade einer Geistausgießung in dieses Land. Das ist Gnade, wenn wir das erfahren sollten. Wir haben Gott dafür nichts zu bieten, außer unser Flehen. Aber es ist immer besser gebetet, gekämpft zu haben, immer besser, als von vornherein aufzugeben. Weil eine meiner Lieblingsaussagen ist tatsächlich, aber Gott. Eins, wo ein aber Gott wirklich vorkommt, ist auch dieses 1. Mose, gibt es ganz viele, aber Gott 50-20. Josef hat das gesagt. Ihr gemeintet es böse zu machen mit mir, aber Gott, er gedacht es gut zu machen. Er hat einen ganzen Clan, einen ganzen Stamm, aus dem eine große Nation werden sollte. Er hat sie vor dem Hungertod bewahrt, durch mich. Aber Gott, und da wünsche ich uns viel mehr eine Sicht. Denn, wie sagte mal jemand in einem Gebetsseminar, winsel nicht zum Berg, sprich. Echt, echt. Gibt es eine Zeit für alles. Gibt es eine Zeit zu flehen. Aber es gibt auch eine Zeit zu kämpfen. Ich habe mal vor einer Reihe von Jahren, war ich mal Teil eines internationalen Fürbitteteams. Und die sind die Schlachtfelder vom Ersten Weltkrieg, haben die abgewandert. Ich war damals noch nicht im Dienst und im Vollzeitlichen und habe dann nur in Verdun dabei sein können. Aber Verdun ist ja das Symbol für den Ersten Weltkrieg. Und jedes Mal, wenn sie dann zu so einem Schlachtfeld kamen, dann haben sie eben Buße getan und sie haben Abendmahl gefeiert und so weiter. Und haben an die vielen jungen Männer gedacht, die von Gott her Bestimmungen hatten, die von Gott her Berufungen hatten und deren Leben einfach abgeschnitten worden ist. Nicht durch Gottes Handeln, durch das Handeln des Menschen. Und dann kamen wir an einem gewissen Punkt, kamen wir zu einem Brunnen und dort waren im Zweiten Weltkrieg waren Franzosen von Deutschen umgebracht worden, von deutschen Soldaten. Es war eine Vergeltungsaktion. Und da habe ich erlebt, wie, es war ein internationales Team und waren nicht so viele Deutsche, war nur ein Franzose. Und auf einmal kam auf uns Deutsche ein Geist der Buße, der göttlichen Reue. Wir fingen an zu schluchzen und baten eben um Vergebung. Und dieser eine Franzose, der kam zu einem jeden von uns und vergab uns persönlich. Warum erzähle ich euch das? Weil ich diese Diskutiererei von stellvertretender Buße einfach unsinnig finde. Können wir es mal bitte nicht so hoch machen, sondern einfach sagen, es muss doch jemand geben, der zu Gott sagt, es tut mir leid, es tut uns leid, was da passiert ist. Was ist daran so verkehrt? Dann haben das Nehemia und Esra und Daniel, alle im 9. Kapitel jeweils, haben die das auch verkehrt gemacht. Daniel, dieser Mann Gottes, der von einem Engel als viel Geliebter bezeichnet wird, an dem kein Tadel zu finden ist, der identifiziert sich mit der Sünde seines Volkes. Was ist daran verkehrt zu sagen, Herr, ich weiß, das muss ganz schlimm sein in deinen Augen, was hier passiert. Bitte vergib mir, bitte vergib uns. Wir tun manchmal theologisch Dinge auseinanderfisseln, bis sie überhaupt keine Bedeutung mehr haben. Und dann machen wir es auch gerade nicht, weil wir denken, oh, ist vielleicht verkehrt. Ist vielleicht verkehrt, wir wollen es mit Gott nicht, irgendwas Verkehrtes wollen wir machen. Ich möchte ganz kurz etwas über mich sagen. Das hat aber damit zu tun, mit diesem Thema. Ich habe in Amerika Soziologie und Kriminologie studiert. Was lernt man in Soziologie? Man lernt, gesellschaftliche Trends zu erkennen, wenn sie nur mal so groß wie eine Mannesfaust sind. Und man lernt, sie dann zu analysieren, aber auch schon weiter zu denken, was wird aus einem gesellschaftlichen Trend, der ganz klein anfängt, wie viele natürlich, und dann irgendwann gesellschaftsbeherrschend ist, ja? Und deswegen habe ich das, es ist für Fürbitter wichtig, weil Fürbitter sollten überlegen, was sind denn mittel- und langfristige Konsequenzen von etwas, was in unserem Land passiert? Wir erleben heutzutage die volle Blüte, vielleicht noch nicht die Ernte ganz, aber wir erleben die Reife von etwas, was ganz klein anfing, was niemand wichtig genommen hat. Als Fürbitter solltest du lernen, da hinein zu beten, damit das gestoppt wird. Wie sagte Jesus mal, Angst ist eine Geißel. Nee, das hat jemand mal gesagt, aber Jesus hätte es gesagt haben können. Angst ist eine Geißel der Menschheit. So tut der Teufel die Menschen beherrschen. Einfach durch Angst. Und Jesus hat gesagt, ihr habt tatsächlich Angst in dieser Welt. Ihr habt es tatsächlich. Aber wisst ihr was? Ihr braucht keine Angst zu haben. Wisst ihr was? Ich habe diese Welt überwunden. Ich habe sie besiegt. Ich habe ihr jegliche Power genommen. Diese Welt wird nicht überleben. Ich schaffe eine neue. Das hat er gesagt. Und das ist wichtiger als Angst erfüllt zu beten. Wir sollten immer zukunftsperspektivisch beten. Ich mache das auch für meine Familie. Ich habe jahrzehntelang für die zukünftigen Frauen meiner Söhne gebetet. Auch in den Jahren, wo sie nicht mit dem Herrn zusammen waren. Ich habe gebetet, Herr, schenke die Gnade, die Barmherzigkeit, dass du ihnen die Frauen schenkst, die du vor Grundlegung der Erde für sie erwählt hast. Als mein Jüngerer geheiratet hat, habe ich das gesagt. Und ein geistlicher Sohn von mir hinterher sagte, heute hast du mich ermutigt. Manchmal haben wir gedacht, Ingeborg, was redest du denn? Was redet sie denn da? Ich gebe nicht auf, mit Gottes Gnade und mit Gottes Hilfe. Es ist besser kämpfend, mal unterzugehen, eine Niederlage zu erleiden, als zu sagen, nichts war mir wichtig genug, als dass ich je gekämpft habe. Als meine Söhne vom Herrn weg sind, da habe ich zum Herrn manchmal gesagt, weil ich so sehr mit dieser Himmelssicht lebe, Herr, weißt du, ich weiß, dass es bestimmt schön ist bei dir im Himmel. Aber weißt du was, Herr? Es wäre noch schöner, wenn die Jungs auch da wären. So musst du denken, mit der Himmelssicht, mit der Ewigkeitssicht. Das hier, in einem Flash ist das hier vorbei, wisst ihr das? In einem Flash, in Bezug auf die Ewigkeit, ist das hier gerade mal gar nichts. Ich habe für Enkelkinder gebetet. Da gab es sie noch nicht. Ich bete jetzt schon, falls der Herr noch nicht zurückkommt, für zukünftige Generationen. Warum mache ich das? Weil meine Gebete aufbewahrt werden. Wisst ihr wo? In Offenbarung 5,8, für mich ein ganz wichtiger Vers. In den Räucherschalen, in diesen goldenen Schalen voller Räucherwerk oder ein neues Leben, sagt Weihrauch, vor Gottes Thron. Da werden die Gebete der Heiligen aufbewahrt. Und es ist unerheblich, es ist unwichtig, ob ich morgen zum Herrn gehe. Meine Gebete für künftige Sachen, die sind dort oben in den Räucherschalen. Die stiehlt dort niemand, die nimmt niemand weg. Er bewahrt sie und zu seiner Zeit wird er diese Gebete beantworten. Und deswegen sollten wir als Beter das Wort Gottes kennen. Wir sollten es benutzen als das Schwert des Geistes, das es wirklich ist. Ich glaube nicht, dass wir alle möglichen menschlichen Worte haben, um Dinge durchzubeten. Mike Bickel, der ein Gebetshaus leitet, viele kennen das sicherlich oder wissen davon, sagte einmal, wenn ich mich nur auf meine eigenen Worte beschränken müsste, da würde ich nach einer gewissen Zeit aufhören. Aber mit dem Wort Gottes in der Hand, da kann ich ganz lange beten. Deswegen gebrauche es als die Angriffswaffe, als die es gedacht ist. In deiner gesamten Waffenrüstung hast du nur eine Waffe, die du zum Angriff nehmen kannst. Und das ist das Schwert des Geistes. Lerne es zu schwingen. Lerne Schwertkampf. Auf einer guten Art und Weise. Und du wirst vielleicht viel mehr an Gebetserhörungen haben, als du es bisher erleben durftest. Als Gemeinde haben wir eine Berufung zum Beten, habe ich noch geschrieben. Wir sind eine betende Gemeinde. Wir haben einen Israel-Gebetskreis. Ich bin seit praktisch vom Anfang an in einem Team mit Wächtergebet, war auch jahrelang in Regionalleiterin dort. Wir haben Gemeindegebet. Wir beten als Gemeinde jede Woche, wir verbreiten Gebetsanliegen per E-Mail, das habe ich jetzt kürzlich angefangen, weil so viele Leute krank waren, habe ich gesagt, das geht so nicht weiter, da müssen wir was machen. Und so erfahren wir immer wieder großartige Gebetserhörungen, aber wir erfahren auch Niederlagen, Menschen sterben. Ja? Eins, das hebt das andere nicht auf, nur weil Menschen dann irgendwann tatsächlich diesen Weg gehen, heißt es doch nicht, dass Gott nicht auch andere Dinge tut. Und Menschen noch Leben schenkt. Und in 2009 haben wir dann ein Schiff geschartert und waren Teil einer europaweiten Aktion. Der Rhein fließt durch 6 europäische Flüsse. Und da hatte mich jemand aufmerksam drauf gemacht, Hazelbatz damals, mach doch da mit. Ich hatte, das war auch wiederum eine God-Idee, die Gott mir geschenkt hatte. Und ich habe immer gesagt, eines Tages werden wir ein Schiff chartern und wir werden den Rhein auf und ab gehen, betend lobpreisen. Eines Tages werden wir ein Schiff chartern, wie ein Mantra. Und dann kam das. Ich erzählte das Hazelbass und sie sagten, du kling dich doch damit ein. Inzwischen haben wir das zweiten Mal gemacht. Wir machen es ein drittes Mal und das war eben das Video, was noch nicht beim Ulrich war. Und deswegen werde ich jetzt beschließen mit, wer auf der Gebetskonferenz war, Das war ja auch wieder so eine Idee, die Gott mir gab. Und dann durch ein Gespräch mit Rosemarie Stresemann sagt sie, was hältst du davon, wenn der Wächterhof mitmacht? Und dann sagte ich, das wäre ja schön. Dann sagt sie, aber dann ist eine Wächtergebetskonferenz. Sag ich, das ist kein Problem, habe ich gesagt, es geht mir ums Land. Und dadurch war auch dann dieser ganze, war eine größere Auswirkung natürlich. Und da habe ich euch, eine Mitarbeiterin hat aus einem Lobpreis zwei Dinge zusammengeschnitten. Das könnt ihr sehen. Und dann ist ein Video, einen kurzen Ausschnitt nur alles. Innerhalb dieser Konferenz, wer da war, erinnert sich. Und ich wurde erinnert durch dieses Rau und Schön von Rainer. Da hat sich innerhalb des Lobpreises das ganz spontan ergeben. Im YouTube kann man es sehen für 7 Minuten, dass wie sie singt, du bist unsere große Liebe, und auf einmal fängt die Gemeinde an, die Konferenzgemeinde fängt an und sagt, unsere einzige. Und das ist immer wieder, du bist unsere große Liebe, und wir antworten, unsere einzige. War einfach wunderschön. Und dann habe ich euch einfach einen Zusammenschnitt, hat sie mir gemacht, von dieser Rheinschifffahrt. Wir machen das wieder im März nächsten Jahres. Warum? Weil uns unser Land lieb und wert ist. Danke fürs Zuhören.